Deutschlandfunk. Der Tag.
Das ist der Sound an vielen Orten in Deutschland, wenn man derzeit um 9 Uhr abends das Fenster aufmacht. Menschen klatschen Beifall für die vielen Systemrelevanten, die den Laden Deutschland buchstäblich am Laufen halten. Die Supermarktkassiererinnen und Kassierer zum Beispiel, natürlich die Ärztinnen und Pfleger, Müllabfuhr, Polizei etc. Ein surreales Schauspiel, aber auch bewegend. Wir üben uns schon einmal in Solidarität für eine Krise, die noch gar nicht richtig über uns hereingebrochen ist, von der wir nur ahnen, wie sie sich anfühlen wird, die aber scheinbar unvermeidlich über uns hereinbrechen wird. Einige trifft es schon jetzt, natürlich neben den hier schon Erkrankten mit schwerem Verlauf. Ich meine die Kleinunternehmer, die wirtschaftlichen Einzelkämpfer, die jetzt um ihre Existenz bangen müssen. Wie kann man ihnen am besten helfen? Da reden wir gleich drüber. Vorher schauen wir uns aber ein Positivbeispiel bei der Bekämpfung der Corona-Krise an. Südkorea. Die haben ihren Ausbruch zurzeit einigermaßen im Griff und das übrigens ohne Ausgangssperre. Wie haben die das gemacht? Auch das ein Thema gleich in der Tag an diesem Donnerstag, den 19.03.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Flatten the Curve ist das Motto gerade überall auf der Welt und ein paar Länder haben es tatsächlich schon geschafft, die Kurve abzuflachen, beziehungsweise sie haben es vorerst geschafft, muss man ja sagen. China zum Beispiel mit seinen besonders rigorosen Maßnahmen in der Provinz Hubei. Angeblich hat es heute zum ersten Mal sogar überhaupt keine Neuinfektion dort gegeben, wobei wer weiß schon, inwieweit man den Zahlen dort trauen kann. Deswegen ist es womöglich besonders interessant für uns, auf Südkorea zu schauen. Ein demokratisches, hochentwickeltes Land mit einem guten Gesundheitssystem, also ähnlich wie bei uns in Deutschland die Voraussetzung. Einen gravierenden Ausbruch hat es dort gegeben, lange waren sie das Land mit den zweitmeisten Fallzahlen hinter China, sind aber mittlerweile von Deutschland überholt worden. Da gibt es mehr mit Corona-Infizierte laut den Statistiken. Weil sie die Zahlen der Neuinfektion in Korea eingrenzen konnten. Volkert Wildermuth aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion covert für uns die Corona-Epidemie, ist ständig im Programm. Volkert, du bist mir jetzt zugeschaltet aus Berlin und hast dir den südkoreanischen Ausbruch angeschaut. Was lässt sich über den sagen?
Na, erstmal, das war wirklich, wie du schon gesagt hast, lange Zeit der zweitgrößte außerhalb von China. Aktuell werden in Südkorea 8.865 Fälle gezählt. Es gibt 91 Tote. Also das ist wirklich dramatisch gewesen. Aber wenn man zurückguckt an den Anfang, dann ging das da eigentlich sehr zivilisiert los. Die wussten natürlich, das große benachbarte China, da ist diese Krankheit und die haben geguckt nach Fällen und haben auch ganz schnell so den einen oder anderen identifiziert und die haben sie dann isoliert, wie man das so macht, haben die Kontakte nachverfolgt. Das ging alles ganz gemächlich los. Aber dann gab es die Patientin Nummer 31. Das war eine Frau, die war, bevor das rauskam, dass sie infiziert war, ist sie in einem Gottesdienst gewesen. Da gibt es eine Sekte im Südosten von Südkorea in Daegu, die Shincheonji Church of Jesus. Und da hat sie am Gottesdienst teilgenommen mit hunderten anderen Leuten. Offenbar kniet man da ganz eng zusammen. Und in dieser Kirche, da hat sich das neue Coronavirus wirklich dramatisch ausgebreitet. In den nächsten 12 Tagen hat man in Südkorea mehr als 2.900 Fälle identifiziert. Die meisten kamen aus dieser Sekte. An dem schlimmsten Tag haben sie am 29. Februar 900 Fälle an einem Tag wirklich identifizieren können. Und das war einfach noch nicht da gewesen bisher, dass ein einzelner Ausbruch so eine dramatische Folgen hat. Das war so, wenn in der Kirche jemand Husten oder Schnupfen hatte, dann war der zu 80% tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert. Außerhalb waren es nur 10%. Also das ist der Ausbruch, mit dem sie es zu tun haben. Aber sie haben es dann wirklich geschafft, das in den Griff zu bekommen.
Also das war sozusagen dieses Horror-Albtraum-Szenario eines jeden Virologen, ein sogenannter Superspreader, der das Virus quasi einmal über alle hinweggeschüttet hat sozusagen. Was haben Sie dann gemacht, als klar war, dieses Virus gerät außer Kontrolle? Wie haben die Südkoreaner reagiert?
Sehr vernünftig. Und das liegt daran, dass die vorbereitet waren in gewisser Weise. Die hatten nämlich 2015 einen Ausbruch von einem anderen Coronavirus, das heißt MERS. Das ist vor allem in der arabischen Halbinsel aktiv. Und von da ist ein Mann zurück nach Südkorea gereist und hat mit diesem MERS 200 Leute angesteckt. 38 sind gestorben. Es hat damals 2 Monate gebraucht, um diesen Ausbruch unter Kontrolle zu kriegen. Tausende wurden getestet und im Zweifelsfall unter Quarantäne gestellt. Und das war für Südkorea wirklich ein Schock, aber ein heilsamer Schock. Denn sie haben danach ihr öffentliches Gesundheitssystem hochgefahren und haben sich auf vielen Ebenen bemüht, auf den nächsten Virusausbruch vorbereitet zu sein, haben zum Beispiel die Zulassungsbestimmungen für Tests verändert, sodass die viel schneller rankommen. Die hatten auch vergangenen Dezember eine Übung, eine Virusübung, und die haben wirklich gesagt, wir simulieren mal einen Corona-Ausbruch. Und dann einen Monat später im Januar, da fand er tatsächlich statt, und die waren also vorbereitet, und deren Strategie ist testen, testen, testen. Also man muss versuchen, möglichst viele Leute zu erwischen, die sich infiziert haben. Man muss deren Kontakte nachverfolgen. Man muss sie unter Quarantäne stellen. Und das hat da wirklich gut funktioniert. In Südkorea, das hat man ja gesehen im Fernsehen wahrscheinlich, da gab es oder gibt es noch heute 47 Drive-Thru-Stationen. Also da kann jeder Bürger, der so ein bisschen Sorgen hat, einfach durchfahren, wird getestet. Das haben die einfach in einem ganz dramatischen Ausmaß gemacht, dieses Testen. Aber dann eben auch das Isolieren. Da stehen hohe Strafen aus drauf, wenn man die Quarantäne verlässt. Damit haben sie das tatsächlich in den Griff gekriegt. Die Zahlen sind deutlich gesunken.
Mhm. Testen, gut, dass du sagst. Das ist ein hochemotionales Thema. Hören wir immer wieder die Berichte, dass Leute erzählen, sie wollten sich testen lassen, weil sie sich krank fühlen, aber Arzt oder ein sonstige Teststelle hat gesagt, nee, wir testen sie nicht, weil sie kommen nicht aus einem Risikogebiet und sie sind auch keine Kontaktperson. Warum wird in Deutschland nicht so rigoros und kategorisch getestet wie in Südkorea?
Also erstmal muss man sagen, dass Deutschland schon sehr viele Tests macht, und im Vergleich jetzt mit anderen europäischen Ländern sind wir da durchaus nicht schlecht aufgestellt. Es gibt natürlich Begrenzung, wie viele Tests man sinnvoll analysieren kann. Und tatsächlich ist es ja so, dass das im Moment alles so lange dauert, liegt weniger an den Tests selber, sondern einfach an dem organisatorischen Aufbau. Da hatten die Koreaner einfach die Nase vorn. Die haben sich das schon vorher überlegt gehabt, wie sie solche Dinge organisieren würden. Aber in Deutschland, muss man sagen, ist auch die Situation jetzt schon ein bisschen eine andere. Korea hat wirklich auf diese Strategie gesetzt, wir wollen das Virus einfangen. Wir wollen das richtig blockieren. Das heißt, wir sehen einen Ausbruch, den grenzen wir ein und verfolgen alle Kontakte nach und isolieren die alle. Und auch in Südkorea ist es in der Zwischenzeit so, lassen sich 20% der Fälle, die im Moment da auftauchen, eben nicht mehr in so einem konkreten Ausbruch zuordnen. Die treten ganz diffus aus. Und dieses Stadium haben wir in Deutschland im Grunde auch schon erreicht. Und dann gibt es eben diesen Switch, dass man sagt, man geht jetzt auf eine andere Strategie. Man sagt jetzt, wir gehen eher auf soziale Distanzierung. Das ist übrigens was Südkorea auch gemacht hat. Da gab es natürlich auch Aufrufe, bleibt tendenziell zu Hause. Die Leute haben das gemacht. Es gibt auch dort eine App für die Smartphone. Da sind als kleine Punkte zu sehen, wo Leute, die infiziert sind, sich zuletzt aufgehalten haben, sodass man als Bürger sagen kann, oh, da war ich auch in diesem Restaurant. Ich sollte mich vielleicht doch auch mal selber isolieren. Diese Maßnahmen haben dann auch ganz gut funktioniert. Das ist eben nicht nur eine einzelne Sache, das mit dem Testen, sondern das ist dann wirklich auch eine Gesamtreaktion der Bevölkerung gewesen.
Abriegelung, so wie wir das jetzt in Italien sehen und so wie wir davon ausgehen und auch in vielen anderen europäischen Ländern sehen und so wie wir davon ausgehen oder viele davon ausgehen, dass das früher oder später in Deutschland auch kommen wird, also eine generelle Ausgangssperre, hat es das gegeben?
Nee, das hat es nicht gegeben. Es gab diese freiwilligen Sachen, auch die Appell an die soziale Verantwortung, wie das ja im Grunde bei uns auch geschehen ist. Und das hat funktioniert. Die Leute haben eben mehr Homeoffice gemacht. Die Leute sind nicht mehr ins Kino gegangen, nicht mehr in Konzerte gegangen und so weiter. Das, was bei uns auch passiert. Es hat aber keine Ausgangssperre gegeben, wie das jetzt in einigen Gemeinden in Bayern durchgezogen wird. Da muss man auch sagen, das ist gar nicht so klar, was jetzt wirklich am meisten bringt. Wenn man die Weltgesundheitsorganisation fragt, was habt ihr in China gesehen, was war da wirklich wichtig, dann ist zwar dieses Abriegeln dieser Region Hubei schon eine zentrale Sache gewesen, weil da wirklich so viel mehr Fälle waren als im Rest von China, dass es wichtig war, das wirklich zu trennen. Aber wenn man dann in China in die Fläche guckt, da haben die eben auch diese Aufrufe gehabt, bleibt zu Hause. Das wurde da vielleicht etwas strenger kontrolliert, als das in Südkorea der Fall ist. Aber es ist wirklich dieses Testen, nachverfolgen, isolieren, das sowohl in China als auch in Südkorea den Umschwung gebracht hat.
Jetzt hast du gerade noch mal die Handys und die Warnpunkte auf den Handys, wo eine möglicherweise infizierte Person sich aufhält, ins Spiel gebracht. Gestern hatten wir schon bei uns im Podcast das Thema Datenschutz. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich auch schwierig zu vermitteln. Wobei ja mittlerweile hier Aktionen vermittelt werden. Das hätte man niemals geglaubt, dass die Leute das mit sich machen lassen.
Also in Südkorea ist es so, der Punkt hat natürlich keinen Namen. Aber es gibt da auch, da werden SMS, ganz viele SMS von der Regierung ausgeschickt. Und da wird dann auch schon gesagt, eine 60-jährige Frau ist in diesem und jenem Restaurant gewesen. Und dann kann man natürlich schon vielleicht nachvollziehen, wenn man da auch war, wer ist das denn gewesen? Sowas wäre in Deutschland natürlich nicht vorstellbar. Die Telekom hat ja ihre Handynutzungsdaten dem Robert-Koch-Institut kostenlos zur Verfügung gestellt. Das sind jetzt nicht die individuellen Daten, wo sagt, ich bin jetzt in Berlin-Charlottenburg und ich habe hier rumgenießt. Nee, das sind aggregierte Daten, aber da kann man eben schon sehen, wie bewegen sich die Menschen und darüber ein bisschen besser nachvollziehen, funktioniert denn dieser Aufruf, dass die soziale Distanzierung sein soll, dass wir uns alle mehr zu Hause aufhalten. Das kann man damit machen. Das Robert-Koch-Institut arbeitet auch an einer eigenen App. Da müsste ich aber selber zustimmen. Da stelle ich meine Daten zur Verfügung, um das eben genauer noch nachvollziehen zu können, wie die Kontaktwege laufen. Aber das ist dann eben freiwillig, anders als in China zum Beispiel, wo solche Daten einfach genutzt werden.
Volker, wenn du jetzt dir anguckst, wie das Ganze bisher in Südkorea gelaufen ist, mit einigermaßen ermutigenden Ergebnissen, und wenn du jetzt anschaust, wie die Entwicklung hier in Deutschland ist, was prognostizierst du für die weitere Entwicklung hierzulande?
Na, erstmal werden die Fallzahlen weiter steil nach oben gehen. Das liegt einfach daran, dass die Zahlen, die wir heute sehen, die entsprechen im Grunde den Infektionen von vor einer Woche. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die die Bundesregierung, die die Länder angeleiert haben, die werden erst nach und nach zum Tragen kommen. Das heißt, erstmal werden die Zahlen weiter nach oben gehen. Und das heißt auch, erstmal wird auch die Belastung für die Krankenhäuser größer werden. Da sind wir eigentlich gut aufgestellt, deshalb mache ich mir da keine furchtbaren Sorgen. Und dann hoffe ich, dass man in der Woche vielleicht wirklich sieht, dass diese Maßnahmen der sozialen Distanzierung tatsächlich auch bei uns greifen. Da muss man aber in jedem Fall immer wachsam bleiben. Auch in Südkorea ist es so. Dieser große Ausbruch in dieser Sekte, der ist im Grunde beherrscht. Jetzt gibt es 129 Fälle in einem Callcenter in Seoul. Also da kann immer wieder was nachkommen, wenn irgendwo eine Lücke sich zeigt, das Virus nutzt jede Chance, die es bekommt. Also auch wenn wir sehen, dass bei uns dann hoffentlich in einiger Zeit die Fälle dann deutlich zurückgehen, dann müssen wir trotzdem wachsam bleiben, weil einfach so viele Leute sich theoretisch infizieren können und das Virus da jede Lücke nutzen wird. Da muss man dann eben immer wieder nachjustieren, wenn es was kommt. Aber für die nähere Zukunft heißt das, nächste Woche, die Fälle werden ansteigen. Das heißt aber nicht, dass unsere Maßnahmen nicht funktionieren, sondern das heißt einfach, das ist dieser Zeitverzug der Meldung.
Und egal, was kommt und egal, wie erfolgreich für den Moment ist, es bleibt im Prinzip eine Sisyphus-Arbeit, bis man dann tatsächlich entweder einen Impfstoff hat oder Medikamente, die dann möglicherweise bei den schweren Verläufen helfen. Solange muss man tatsächlich immer wieder Maßnahmen nachschärfen und nachjustieren.
So sieht's aus. Das ist das alles Entscheidende, die Sache im Blick behalten. Die Medikamente werden hoffentlich schon in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Da laufen große Studien in China, die müssen demnächst die Ergebnisse liefern. Da denke ich, gibt's wichtige Hinweise für die Behandlung von den Patienten auch bei uns. Auf Dauer ist natürlich ein Impfstoff das Beste, aber das wird sicher Mitte des nächsten Jahres sein, bis der zur Verfügung steht, breit. Von daher, das wird uns noch lange beschäftigen, dieses Virus.
Volker, dann machen wir hier erstmal einen Punkt und wir sprechen uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder. Vielen Dank.
Ja, immer gern.
Zimmermann.
Ja, guten Tag, Herr Zimmermann. Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat. Hallo.
Hallo.
Meine Kollegin Sina Fröndrich aus der Wirtschaftsredaktion hat gesagt, ich darf Sie anrufen und mit Ihnen ein Interview führen.
Das dürfen Sie.
In Zeiten von Corona.
Ja.
Ich habe die Aufnahme sogar schon laufen. Es ist für unseren Podcast der Tag. Ich weiß jetzt gar nicht so viel über Sie, außer Sie sind einer der Kleinunternehmer, über die jetzt viel geredet wird.
Richtig.
Ja,
genau.
Sie haben eine Werbeagentur?
Ich bin selbstständiger Grafiker und mache Marketingdienstleistungen, betreue Social Media Kanäle für meine Kunden.
Ja. Haben Sie Angestellte?
Nee. Ja. Ich arbeite auch mit anderen Freien zusammen bei Bedarf.
Okay, das heißt, Sie kennen dann auch die Situation von vielen Ihrer Kollegen, die sind wahrscheinlich alle in einer ähnlichen Situation wie Sie.
Die sind alle in der gleichen Situation.
Genau. Wie war denn Ihre Auftragslage im Februar noch?
Im Februar war es noch eine Auslastung von nahezu 100%.
Ja, und was ist seitdem passiert?
Ja, angefangen hat es mit den ersten Messeabsagen. Ich muss dazu sagen, meine Kunden, also ein Großteil meiner Kunden kommt aus dem Licht- und Tonbereich beziehungsweise aus der Veranstaltungstechnik. Und die haben natürlich das zuallererst gespürt, da die ganzen Messen hier abgesagt wurden, alle Live-Auftritte, Festivals und jenes. Da ist es zuerst durchgeschlagen.
Ja, und jetzt, was heißt das für Sie konkret? Haben Sie jetzt gar keine Auftragslage mehr? Ist alles weg?
Nee, überhaupt. Gar nichts mehr.
Ja.
Ist alles verschoben, alle Projekte, die anstanden, auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja.
Natürlich in der Hoffnung, dass es irgendwann weitergeht, ne? Klar.
Ja.
Aber aktuell ist wirklich Auftragslage null.
Was heißt das für einen Cashflow gerade?
Ja, schwierig. Ich halte vielleicht so, sag ich mal, 4-6 Wochen durch, wenn ich am Riemen reise irgendwie, aber länger auf keinen Fall.
Sie haben wahrscheinlich auch jetzt nicht große Rücklagen, das Festgeldkonto?
Nö, natürlich nicht. Nee, ich bin schon lange selbstständig, aber das ist ja immer ein Problem in der Selbstständigkeit, als Einzelkämpfer.
Ja.
Ganz schwer möglich, da große Rücklagen zu bilden. Ne?
Ja. Und wie ist es in Ihrem Bekanntenkreis? Haben Sie schon angedeutet, Sie haben viele Kollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie wahrscheinlich.
Genau.
4-6 Wochen.
Ja, gehe ich mal von aus. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen länger, der andere auch wieder ein bisschen kürzer. Ne?
Ja.
Das kommt immer darauf an, wie gut er gebucht ist oder gebucht war. Ne?
Ja.
Das ist ja in dem Bereich Grafik, Marketing ein bisschen schwierig. Da sind ja viele schon seit Jahren auf der Kante.
Ja,
ne?
Klar.
Da darf natürlich nichts passieren.
Was sind denn jetzt Ihre Optionen, die Sie haben?
Ja, schwierig. Also ich im Moment arbeite ich die Dinge ab, die in der Pipeline waren, in der Hoffnung, dass die irgendwann dann zum Tragen kommen. Also Aufträge, die, sagen wir mal, zurückgestellt wurden, die versuche ich jetzt abzuarbeiten. Um dann, wenn es wieder losgeht, irgendwie dann halt auch bereit zu sein und gleich starten zu können.
Um einfach auf den Knopf drücken zu können, sozusagen.
Einfach um auf den Knopf drücken zu können und sagen, hör zu, da ist alles da, was ihr braucht, kann ich euch geben.
Ja, ne? Verstehe.
Klar, Problem ist natürlich auch offene Rechnungen, die im Moment wahrscheinlich auch nicht wirklich bezahlt werden. Und ich kann ja auch meinen Kunden nicht anmahnen, das ist ja irgendwie auch schwierig, die ja selber gerade irgendwie richtig tief drin stecken.
Ja.
Und hat ja auch was mit Solidarität ein bisschen zu tun. Und ich arbeite mit meinen Kunden schon ganz lange zusammen und dann muss man da halt auch ein bisschen gucken, dass man da ein bisschen vorsichtig handelt.
Ja. Was macht das mit Ihnen emotional gerade?
Puh. Schwierig. Ich bin grundsätzlich ein zuversichtlicher Mensch. Ist noch nicht so ganz durchgedrungen zu mir, da ich ja, sagen wir mal, noch Sachen abarbeiten kann, ist es so eine komische, ich stehe auf so einer Grenze irgendwie. Das ist ganz schwer zu fassen irgendwie.
Ist ja alles irgendwie sehr surreal noch auch irgendwie.
Es ist alles sehr surreal. Ich weiß, dass das irgendwie ganz eng werden kann und ganz, ganz schwierig werden kann. Allerdings dadurch, dass ich mich noch beschäftigen kann oder mit meinen beruflichen Dingen beschäftigen kann, ist es noch nicht so ganz angekommen. Aber ich weiß, dass es da ist. Also dass ich nenne es mal die Katastrophe da ist, weil ich nicht sehen kann, dass es in der Branche auch dieses Jahr noch irgendwas wird.
Ja. Homeoffice machen Sie ja wahrscheinlich sowieso. Das nehme ich mal an.
Mache ich sowieso, ja. Ich überlege natürlich ja auch, ob ich mein Büro kündigen werde.
Ja.
Ne, weil ich sonst in der Regel im Büro arbeite, habe mir jetzt über ein Homeoffice eingerichtet.
Klar.
Ja, da muss ich mal gucken, wie lange ich das noch halten kann. Also
Was würden Sie sich, man hört ja jetzt viel, dass die Politik das im Auge hat, dass sie sich gerade um Menschen wie Sie, Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige kümmern will. Was würden Sie sich konkret wünschen? Was würde Ihnen helfen?
Unbürokratische Schnellhilfe. Ganz einfach unbürokratisch Geld zur Überbrückung.
Ja.
Also was mir nichts bringt, sind KfW-Kredite oder so. Wenn die, das bringt mir irgendwann gar nichts.
Ja.
Steuergeschichten bringen auch nicht so viel.
Ja. Sie brauchen Geld.
Ich brauche Geld, genau.
Herr Zimmermann, vielen Dank, dass Sie mir die Fragen beantwortet haben.
Ja, gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Ja, das hoffe ich auch. Sie auch, ne?
Danke. Bis dann.
Danke Ihnen auch. Viel Erfolg.
Ja, danke. Ihnen auch. Tschüss.
Es gibt viele wie Ralf Zimmermann in Deutschland. Sehr viele. Auf bis zu 5 Millionen Solo-Selbstständige schätzt man die Zahl. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung das nicht auf dem Schirm hat. Nach einem Bericht des Spiegel plant sie ein massives Hilfsprogramm, das Montag offiziell beschlossen werden soll. Jens Südekum ist Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Düsseldorf. Mit ihm bin ich eigentlich verabredet, um darüber zu sprechen, ob der Euro durch die Corona-Krise massiv in Gefahr gerät. Aber nach diesem Telefonat gerade muss ich ihn natürlich auch nach Hilfen für Kleinunternehmer fragen.
Herr Südekum, ich habe gerade mit einem Kleinunternehmer gesprochen, der genau in dieser verheerenden Situation ist, dass er im Prinzip alles ihm weggebrochen ist. Worauf kommt es denn jetzt an? Was wäre das Beste?
Also es kommt auf Liquidität an, in erster Linie. Also schnell Geld, damit einfach Unternehmen, die jetzt einfach keine Einnahmen mehr haben, weil keiner mehr, sag ich mal, zum Friseur geht, ins Geschäft geht, dass die eben ihre Rechnung bezahlen können. Die Rechnungen, wenn sie Beschäftigte haben, da gibt es ja das Instrument der Kurzarbeit, dass Beschäftigte in die Kurzarbeit gehen und deren Löhne von der Bundesagentur für Arbeit dann gezahlt werden. Aber Unternehmen haben ja weitere Kosten, Mieten, vielleicht eigene Kreditraten und so weiter. Und das darf nicht zusammenbrechen, damit eben da nicht eine riesige Insolvenzwelle aus der Corona-Krise kommt.
Ja, jetzt hören wir, dass die Bundesregierung offenbar schon ein 40 Milliarden Hilfspaket auf den Weg gebracht hat. Ein Hilfsfonds eben genau für diese Gruppe, Kleinunternehmer, Selbstständige. Einiges in direkten Zuwendungen, aber der Großteil wieder Kredite. Macht das Sinn?
Das macht erstmal schon Sinn. Also ich halte jetzt nichts davon, dass man sofort quasi sagt, Geld wird verschenkt und wir berauben uns sofort der Möglichkeit, dass später, wenn es wieder läuft, denn hoffentlich toi toi toi, wird die Corona-Krise ja jetzt nicht ewig andauern, dass man eben auch einen Teil des Geldes dann wieder zurückholt. Aber nur Kredite wird nicht reichen. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen erstmal Kredite für die Liquiditätssicherung, aber wir brauchen auch Sofortzahlungen, die direkt zur Verfügung stehen, die schnell umgesetzt werden und wo man dann eben auch vielleicht später ein bisschen erfolgsabhängig gucken kann, wie viel davon dann am Ende quasi zurückgezahlt werden kann von denjenigen, die es jetzt bekommen.
Was ist denn, wenn dieser Zustand noch das ganze Jahr über anhält? Dann wird das Geld, was jetzt quasi beschlossen wurde, ja kaum reichen, nehme ich mal an.
Ja. Ja, das ist eine Frage, die uns alle umtreibt. Wie lange ist jetzt dieser sogenannte Shutdown, den wir gerade erleben? Momentan ist es ja noch so bis nach Ostern oder vielleicht in den Mai rein. Und ich denke, wenn das so ist, dann werden es immer noch riesige Summen sein, über die wir da reden. Weil es betrifft ja letztendlich Tausende von Unternehmen, von klein bis ganz groß. Wenn jetzt dieser Shutdown bis Ende des Jahres laufen soll, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, diesen Zustand.
So, jetzt gibt es ja schon seit langem, auch schon vor Corona, große Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Der Siemens-Chef Joe Kaeser zum Beispiel ist einer dieser Befürworter. Kann man nicht sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
Nein, davon halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich finde es auch geradezu gefährlich, wenn jetzt jeder mit den wirtschaftspolitischen Ideen, die er sowieso schon immer hat, jetzt kommt und sagt, jetzt ist die Corona-Krise, jetzt muss das kommen. Das muss nicht bedingungsloses Grundeinkommen sein. Es gibt auch Leute, die wollen unbedingt Steuern senken und wollen jetzt die Corona-Krise zum Anlass nehmen, um Steuersenkung zu fordern. Das hilft nichts. Also ich denke, wir müssen schauen, wer ist betroffen, wem steht jetzt wirklich das Wasser bis zum Hals. Und denen müssen wir helfen, und zwar schnell und unkompliziert. Ich meine, ich bin Beamter, mein Job ist sicher, mein Einkommen ist sicher. Ich brauche kein bedingungsloses Grundeinkommen, ich brauche auch keine Corona-Hilfe. Das halte ich also für Quatsch.
Was wäre also sinnvoller?
Wir brauchen jetzt, ähnlich wie das bayerische Modell, einfach diese Sofortzahlungen. Also, dass jetzt kleine Solo-Selbstständige, Kleinstbetriebe ganz unkompliziert mit einem Antragsformular, das aus zwei Seiten besteht, das praktisch per Handy abfotografiert werden kann, mal sofort an 5.000 Euro kommen. Und für größere Betriebe gibt es auch mehr, bis rauf zu 30.000 Euro. Und dann wird quasi hinterher geprüft. Das heißt, es wird relativ schnell und unkompliziert bezahlt. Man hört, dass im Prinzip morgen schon erste Zahlungen kommen sollen. Und dann wird hinterher geprüft und eventuell, wenn es finanzielle Nachforderungen gibt, dann wird das quasi im Nachhinein geregelt. Das ist mal als Erster, also eine Soforthilfe. Und das Zweite ist, wir haben glücklicherweise in Deutschland die KfW-Bank, die im Prinzip eben diese öffentlichen Kredite vergibt. Die kann großzügige Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen. Jetzt nicht nur für die ganz Kleinen, sondern auch für Mittelgroß, für Mittelständler bis hin zu Großfirmen. Und das muss jetzt auch ganz schnell kommen. Das wird über die Hausbanken abgewickelt. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt plötzlich Unternehmer direkt mit der KfW in Kontakt treten müssen, mit der sie noch nie zu tun hatten, sondern das läuft dann über die Hausbanken. Die gewähren dann Kredite, aber lassen sich die dann über die KfW und ultimativ über die Bundesregierung absichern. Das muss der Weg sein.
Herr Südekum, jetzt sind wir hier in Deutschland ja wirklich noch gerade finanziell auf einer Insel der Glückseligen. Das kann man ja wirklich sagen. Wir wissen, wir haben eine gute Haushaltslage seit Jahren schon, aber die wirtschaftliche Krise ist natürlich allumfassend und sie erfasst natürlich die ganze Welt und vor allen Dingen den gesamten Euroraum. Jetzt hat die neue EZB-Chefin Christine Lagarde gestern schon ihren Whatever-it-takes-Moment, um es mal so zu formulieren. Ein Staatsanleihen-Ankaufsprogramm von 750 Milliarden Euro. Die Milliarden, die fliegen ja gerade nur so. Hat diese Krise tatsächlich das Potenzial, den Euro hinwegzufegen?
Wenn wir jetzt falsch agieren, dann wird aus der Corona-Krise eine Euro-Krise und der Euro ist am Ende. Das ist tatsächlich so. Und das würde dann passieren, wenn jetzt die Finanzierungskonditionen unterschiedlicher Euro-Länder sozusagen auseinanderdriften, wie wir es im Prinzip in der Euro-Krise 2011, 2012 gesehen haben. Also wenn jetzt plötzlich Italien wieder 5% höhere Zinsen auf die Staatsanleihen zahlen muss als Deutschland oder mehr als 5%, dann wird das nicht funktionieren. Dann ist Italien innerhalb kürzester Zeit zahlungsunfähig und kann im Prinzip gar keinen Kampf mehr gegen die Corona-Krise durchführen. Von daher ist es ganz wichtig, jetzt ein klares europäisches Bekenntnis zu geben, dass wir diese Auseinanderentwicklung der Eurozone bei den Finanzierungskonditionen, bei den Zinsen, dass wir das nicht hinnehmen. Die EZB hat die notwendigen Instrumente dafür. Technisch ist das sogenannte OMT-Programm, Altered Monetary Transactions. Das muss jetzt mindestens sofort sozusagen in Vollzug gebracht werden, damit auch im Prinzip jetzt Hedgefonds und Spekulanten, die im Prinzip ja auch in der Euro-Krise tätig waren und darauf gewettet haben, ob sie im Prinzip Italien aus der Eurozone rauskriegen und Griechenland, dass die eben von vornherein wissen, dass das aussichtslos ist, weil die EZB am Ende am längeren Hebel sitzt.
Okay, die EZB ist das eine, aber was ist mit den Staaten? Ich muss das fragen, weil Sie haben mich ja jetzt quasi so drauf hingeführt schon in Ihrer Antwort. Eurobonds, also sprich Südländer wie Italien, nutzen die Spitzenbonität Deutschlands, um sich Anleihen zu niedrigen Zinsen zu besorgen.
Wenn die Finanzierungskonditionen ähnlich oder im Idealfall identisch sind in der Eurozone, wenn die EZB dafür sorgt, das ist erstmal das erste Instrumentarium, was wir auf jeden Fall brauchen. Und das können wir auch mit den heutigen Institutionen, die wir haben, umsetzen über die EZB. Es gibt noch den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Man kann sich auch weitere Institutionen vorstellen, die es heute noch nicht gibt. Das ändert sich ja momentan auch von einem Tag zum anderen. Also ich denke, das wichtigste Prinzip ist, das ganz klar ist, das ist eine gesamteuropäische Krise. Da sind alle reingeraten, unverschuldet, auch Italien. Es wird ja manchmal oft so getan, auch in der Vergangenheit, dass, sagen wir mal, die Verschuldungskrise in Italien ein Stück weit auch selbstverschuldet ist, wegen zu laxer Haushaltsführung in der Vergangenheit oder weil es da Strukturprobleme gibt. Diese ganze Diskussion spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Die Corona-Krise ist völlig unvermittelt über uns alle hereingebrochen und deswegen ist jetzt auch die Stunde der europäischen Solidarität in finanzieller Hinsicht.
Wenn die medizinische Krise erstmal gelöst ist bzw. bewältigt worden ist, dann müssen wir ja dann auch eine wirtschaftliche Schadensbilanz ziehen. Kann der Euroraum danach noch so bleiben, wie er jetzt ist?
Ich meine, der Euroraum hatte sowieso Reformbedarf, denn es ist einfach nicht möglich. Ich denke, das ist jetzt klar geworden, eine gemeinsame Währung zu haben und lediglich eine vereinheitlichte Geldpolitik, aber nicht Instrumente der Fiskalpolitik auf der zentralen Ebene. Ich denke, das war vielen im Prinzip schon klar, dass wir teilweise eben auch zentralisierte Budgets brauchen in Brüssel und teilweise eben auch eine Art automatischen Transfermechanismus, zum Beispiel über Arbeitslosenrückversicherung. Und diese Diskussion, die war ohnehin schon da, Gegebenenfalls wird sie jetzt dann durch die Corona-Krise noch mal etwas beschleunigt, aber das sind Diskussionen für die Zeit danach. Ich denke, wir sollten uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Akutmaßnahmen durchzusetzen und ganz akut dafür zu sorgen, dass alle europäischen Länder mit der Corona-Krise zurechtkommen.
Aber die Wegscheide kommt. Entweder wir wachsen wirtschaftlich weit stärker zusammen oder wir trennen uns. Ein weiter so wird schwierig.
Ja, also wenn jetzt alle klug handeln und die richtigen Entscheidungen treffen, dann werden wir diese Diskussion nicht haben, denn dann muss aus der Corona-Krise keine Euro-Krise werden. Ob das daraus wird, das haben wir im Prinzip durch die entsprechenden Entscheidungen, die wir jetzt treffen, ein Stück weit eben auch selber in der Hand.
Herr Südekum, vielen Dank.
Gerne.
Bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Eins ist klar, das Coronavirus macht vor niemandem Halt. Heute haben Cem Özdemir, der Grünen-Politiker, und der Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier beispielsweise öffentlich gemacht, dass sie sich angesteckt haben. An dieser Stelle gute Besserung an alle Infizierten und an alle anderen natürlich auch. Bleiben Sie gesund. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.